In dieser Folge der Digitime sprechen wir über das Projekt Phoenix. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr am Ende der Folge. Wir sprechen aber auch über das Thema Barrierefreiheit und über das Thema Design und Ziel einer Website. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Digitime.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitime. Wie immer mit David Wagner.
Und wie immer mit Keno Voss.
David, heute haben wir ein Thema, was dich ganz speziell und persönlich betrifft, das Thema Websites. Mhm. Wir haben heute verschiedene Themen dabei, über die wir sprechen wollen. Unsere eigene Website, aber auch Websites allgemein. Hol uns einfach mal ein bisschen dazu ab. Du bist ja bei uns im Team der Mediengestalter. Du bist bei uns der Websites für unsere Kunden aufbaut. Ja, hol uns einfach mal dazu ab. Was macht dir am meisten Spaß? Ist es Design? Ist es Konzeption? Wo legst du den Schwerpunkt drauf? Was macht für dich am meisten Spaß? Ist es das Entwickeln nebenbei, so ein bisschen das Coding? Hol uns einfach mal ein bisschen dazu ab.
Ja, man muss ja sagen, als Mediengestalter macht man ja alles. Also in der Schule, zumindest in der Ausbildung, macht man alles. Mhm. Und dementsprechend, wenn man irgendwann einen Schwerpunkt finden möchte, kommt man mehr oder weniger nicht drum rum, um selbst nochmal irgendwie ein bisschen eine Schippe draufzulegen, sag ich mal. Dementsprechend macht mir eigentlich am meisten Spaß das Reinfuchsen in das ganze Thema. Das heißt, irgendwie immer zu gucken, was gibt's für neue Sachen. Ich meine, es ist ja grenzenlos, was man alles machen kann, von irgendwie Plugins zu irgendwelchen externen Sachen, die man einbetten kann und Animationen und hier und da. Deswegen finde ich das so spannend, weil es so vielseitig ist. Also es gibt ja Websites, die sind dann eher so irgendwie auf so ein App-Layout ausgelegt. Es gibt Sachen, die sind eher so nur dann auf dieses Desktop-Ding ausgelegt. Also es ist immer so ganz ja auf den Anwendungsfall bezogen, was dann da auch bei rumkommt am Ende. Aber ich denke mal, das Layouting als solches macht mir am meisten Spaß. Also zu gucken, wie hat man was fürs Auge, was Sinn ergibt, also klare Kanten und so, also wo man einen roten Faden hat, zu sagen, dem folge ich jetzt, was dennoch nicht langweilig ist und ein Augenmerk irgendwie vielleicht auf die eine oder andere Sache noch zu legen. Also es ist irgendwie so, ja, ich würde sagen, doch das Layouting. Ne? Das macht am meisten Spaß an dem Ganzen.
Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin oder eine Unternehmerin und ich habe ein Unternehmen und ich merke, boah, unsere Website, die kriegen immer wieder Feedback, die ist doch ein bisschen alt, die muss doch vielleicht mal neu gemacht werden. Es muss ja immer Gründe geben, warum man das macht. Einfach nur eine hübsche neue Website ist ja nicht das Thema, sondern es geht ja darum, damit Ziele zu erreichen. Mhm. Sei es Sichtbarkeit bei Google, sei es mehr Anfragen von Kunden, sei es mehr Bewerbungen. Es kann ja, im Endeffekt haben wir immer so drei große Gründe, warum, dieses Why dahinter. Wenn ich jetzt Unternehmer bin, was sollte ich vorbereiten? Was müsste ich wissen, um zum Beispiel jetzt mit dir, mit Laut und Sichtbar, in so ein Projekt reingehen zu können? Was müsste ich mitbringen? Wie läuft sowas eigentlich ab? Vielleicht die meisten wissen gar nicht, wie läuft eigentlich so ein Website-Relaunch bei uns eigentlich ab? Vielleicht kannst du es mal so ein bisschen da durchführen.
Also mir, beziehungsweise uns ist ja immer wichtig, dass wir was machen, womit der Kunde am Ende zufrieden ist. Natürlich gibt es so gewisse Sachen, wo wir sagen, okay, das würden wir jetzt vielleicht nicht so machen und wir legen dem Kunden das dann ans Herz, das dann halt nicht zu machen. Mhm. Nichtsdestotrotz muss er am Ende zum größten Teil happy sein, klar. Wie wir das machen, also wir machen immer einen Kickoff-Termin. Also wir besprechen erstmal, okay, was hat der Kunde für Ziele mit der neuen Website, beziehungsweise worum geht's eigentlich? Ist das jetzt jemand, der Anfragen generieren will? Ist das jetzt jemand, der nur informieren will oder ähnliches? Mhm. Dann sprechen wir uns darauf ab und auch auf den inhaltlichen Aspekt, also was für einen Umfang soll die Website erstmal haben, wie viele Unterseiten und so weiter und so fort. Soll es vielleicht nur ein One-Pager sein? Und auf der Basis des Kickoff-Termins, was da besprochen wurde, machen wir dann einen Entwurf mit der Startseite und der ersten Unterseite, dass man mal schauen kann, okay, wie sieht das Ganze vom Look and Feel her aus? Mhm. Den geben wir dann an den Kunden und der kann dann bewerten, okay, da geht das in die Richtung, die ich mir vorgestellt habe oder eben nicht. Dadurch sparen wir uns dann, dass wir eben eine ganze Website vor die Nase setzen und sagen, so, das ist es jetzt. Weil wenn er dann sagt, das ist es aber nicht, dann müssen wir alles nochmal von vorne machen. Das heißt, wir geben erstmal den Entwurf ab. Und wenn wir dann auf einem Nenner sind, machen wir den restlichen Part. Hand in Hand natürlich. Das heißt, der Kunde wird immer mal wieder nach Feedback gefragt, damit wir da im laufenden Prozess immer Hand in Hand arbeiten. Und ja, wenn er dann am Ende die Freigabe gibt, dann geht das Ding live. Wenn er happy ist.
Okay, das mal so die Kurzform bei uns. Wie läuft eigentlich so ein Website-Relaunch ab? Du hast ja ein paar Stationen, sag ich mal, ausgelassen, die jetzt hier vielleicht sehr, sehr ins Detail gehen würden. Mhm. Was ich immer wieder cool finde, ist, wenn wir bei einer Website nicht nur das Design machen und nicht nur die Konzeption machen, sondern auch dem Kunden hinten raus ein Ergebnis übergeben, präsentieren, wie auch immer, wo nicht nur der Kunde sagt, ich finde das jetzt irgendwie cool, das sieht schön aus, das sieht irgendwie spannend aus, sondern wir hatten ja vor kurzem noch das Feedback bekommen, das macht richtig Spaß, mit dieser Seite zu arbeiten, mit dieser Seite umzugehen, also dieses Nutzerfeedback zu schaffen. Das finde ich immer extrem spannend. Mhm. Und auch, dass wir durch Videoproduktion, durch Bildproduktion und andere Themen, die wir für Kunden gemeinsam machen, dass wir damit auch wiederum Inhalte für die Website schaffen, die man wieder einsetzen kann. Also dass wir wirklich immer da wieder so diese Verknüpfung schaffen zwischen, keine Ahnung, Videoproduktion und der Website oder Bildmaterial und der Website. Dass wir immer wieder so die Website als Basis nehmen und darauf aufbauen. Macht mir persönlich immer am meisten Spaß bei dem Thema.
Ja, ich finde auch. Also wie, wenn wir die Kunden halt vollumfänglich betreuen, sage ich mal, dann kann man da natürlich immer wieder darauf zuarbeiten. Also ich, für mich gehört eine Website auch zur Marke natürlich. Ja. Also es ist ja ein Aushängeschild, ähnlich wie eine Visitenkarte auch und den ganzen Kram, den man sonst noch so machen kann. Dementsprechend, um nochmal auf den Anfangspunkt zurückzubekommen, also ich würde auf jeden Fall jemanden oder allen empfehlen, die jetzt irgendwie nicht mehr seit ein paar Jahren an die Website gedacht haben, da vielleicht mal aufzufrischen. Mhm. Weil das auch wieder dieses Thema ist, geh mit der Zeit oder geh mit der Zeit. Also ja, die gelben Seiten sind da vielleicht ein bisschen zu überholt, dann wird man vielleicht dann doch eher bei Google gefunden und dann muss da auch irgendwas sein, was die Leute dann auch überzeugt. Ne?
Ja, und das geht ja noch viel weiter. Wir haben ja schon in einer anderen Folge über das Thema KI gesprochen, ja schon mehrfach jetzt im Endeffekt in diesem digitalen Podcast. Und mittlerweile ist es ja auch so zum Beispiel, dass wenn ich bei Google etwas suche, dann bekomme ich ja nicht mehr nur die Werbeanzeigen angezeigt oben, also SEA, was wir ja für Kunden machen, Google-Kampagnen und Co. auf Basis von Suchergebnissen und auch nicht mehr nur die organischen Ergebnisse, was ja wiederum SEO ist, was wir ja mit Kunden gemeinsam machen, sondern darüber jetzt ja kommt ja die Google-KI, die im Endeffekt schon alle Antworten, die es gibt, nimmt, zusammenfasst und daraus eine Lösung präsentiert. Ist natürlich irgendwo spannend, dass für den Endnutzer, dass er das genauso vorgesetzt bekommt, heißt aber ja auch, dass sich der Kunde noch mehr Gedanken um seine Website machen muss, weil ja die Hürde und die Chance immer kleiner wird, dass jemand eigentlich auf seine Website kommt. Das heißt, das Thema Werbeanzeigen zu schalten wird immer wichtiger, weil eben nochmal die KI da drüber sitzt, nochmal einen größeren Block im ganzen Viewport einnimmt. Aber auch das Thema SEO wird immer wichtiger, weil wenn ich keine Werbeanzeigen fahre in dem Moment zu einem gewissen Thema, dann muss ich ja zumindest anderweitig sichtbar sein, um überhaupt noch Traffic abzubekommen. Früher war es ja so, Werbeanzeigen und sag ich mal, die ersten Top-5-Platzierungen durch SEO haben noch Traffic bekommen. Alles darunter wurde prozentual immer, immer kleiner. Und jetzt ist ja nochmal die KI da drüber. Also ich kenne viele, die sagen, ja, die googeln, dann haben sie ihre Antwort, weil es schon oben zusammengefasst wird und mehr brauchen sie gar nicht. Ja. Also auch deswegen nochmal die Website immer wichtiger geworden aus technischer Sicht, aus designtechnischer Sicht. Also viele, viele Punkte, die da reinspielen. Was auch ja schon immer wichtiger wird und ja ab dem 28.06. ja auch nochmal wichtiger wird, ist das Thema Barrierefreiheit. Da hast du dich ja bei uns im Team sehr reingefuchst in das Thema, hast schon einige Websites auch barrierefrei umgesetzt, die wir ja entwickelt haben. Ich meine, wir haben in den letzten fast 6 Jahren, mittlerweile ist ja schon fast 6 Jahre, haben wir so knapp 60 Websites aufgebaut. Erstmal eine krasse Zahl, finde ich, so im Großen und Ganzen.
Ja.
Aber ja, die müssen jetzt barrierefrei sein. Nicht jeder erfüllt die Anforderungen dafür, aber viele davon. Was würdest du sagen, wie stehst du zum Thema Barrierefreiheit? Worauf sollte man achten? Vielleicht mal so zusammengefasst einfach mal, was bedingt Barrierefreiheit? Einfach, dass wir das Thema nochmal aufgreifen jetzt im Kontext zum Website.
Also ich bin natürlich ein Befürworter der Barrierefreiheit, aber natürlich auch für die Leute, die es halt nur machen müssen. Also alle Leute, die das drüber hinaus machen, finde ich auch cool. Aber man muss natürlich mal dass es fair bleibt. Es gibt auch Leute, die sagen, ich falle da vielleicht rein, aber irgendwie interessiert mich das eigentlich nicht. Aber dann finde ich trotzdem gut, dass sie es machen müssen, weil die Leute, die jetzt eine Barriere haben, suchen sich das auch nicht aus und die sollen trotzdem genauso gut alles finden und suchen können. Dementsprechend bin ich da ein Befürworter für. Ich finde das auf jeden Fall interessant. Also es ist so dieses typische, da kommt jetzt ein neues Gesetz und alle müssen so gucken, oh, alle Füße werden nicht mehr still, sondern laufen jetzt durch die Gegend und alle sind hektisch und panisch und wissen nicht, was dahinter steht. Ist ja genauso wie dieses DSGVO-Thema damals, vor ein paar Jahren.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du davon irgendwas mitbekommen, dass da jetzt irgendwie mal was passiert ist mit dem DSGVO-Thema, dass da Leute wirklich irgendwie krass an Pranger gestellt wurden? Habe ich gar nicht. Also bei mir ist das Thema so untergegangen. Das war damals mal in die News, aber seitdem habe ich davon gar nichts mitbekommen.
Tatsächlich schon. Also zum Glück nicht bei uns, muss man sagen. Klopf auf Holz bisher, weil wir da sehr, sehr wasserdichte Seiten gebaut haben und auch nach wie vor immer wieder up-to-date halten. Aber ich habe mit sehr vielen gesprochen, die da echt Probleme bekommen haben, wo Abmahnanwälte gekommen sind. Und das wird jetzt auch bei der Barrierefreiheit genauso sein. Also Unternehmen, die müssen, aber das nicht umgesetzt haben, da wird, und das ist immer so, wenn ein neues Gesetz rauskommt, gibt es immer wieder Anwälte, die sich auf das Thema einschießen. Und dann richtig loslegen. Und dann gibt es Abmahnschreiben. Dann gibt es vielleicht Strafen, die man zahlen muss, wenn man dementsprechend dann nicht folgt. Ich glaube, viele haben sich einfach zu wenig mit dem Thema bisher noch beschäftigt. Oder aber sagen, ah, ist mir egal. Dann zahle ich die Strafe, dann ist das halt so. Wissen aber nicht, dass die Strafe doch auch echt richtig gut ins Geld gehen kann. Und dann sprechen wir immer nicht mehr von 2.000 Euro, sondern wirklich von nennenswerten Summen, die dann nochmal ein Problem werden können. Aber wie du auch gesagt hast, wenn ich eine Einschränkung habe, sei es jetzt in Richtung Akustik oder Optik oder wie auch immer, ich suche mir das nicht aus. Und Unternehmen, die dann halt dieser Gesetzesvorlage nicht folgen, obwohl sie müssen. Ich finde auch, dass es okay, dass sie eine Strafe zahlen müssen, weil es einfach eine Anforderung ist. So wie ein Energieerlebniszentrum in Aurich barrierefrei sein muss, damit jeder da auch reinkommen kann und sich alles auch anschauen kann. Ist ja eine Website genauso mittlerweile ein öffentlicher Begegnungsort, wenn man so möchte, wo auch Barrierefreiheit ein wichtiger Punkt ist.
Ja.
Wir selber fallen ja zum Glück nicht runter. Zum Glück deswegen, weil ich finde, ja, es gibt gewisse Punkte, die machen eine Website dann weniger attraktiv, aber machen es halt einfach dafür nutzerfreundlicher. Und das sollte eigentlich immer im Fokus stehen.
Ja, wobei wir ja trotzdem in vielen Aspekten barrierefrei sind. Also wir sind jetzt nicht mit diesem Fokus drin, das stimmt, aber bei uns gibt es trotzdem viele Punkte, die darauf zutreffen, dass man unsere Website trotzdem mit Barriere bis zu einem gewissen Grad zumindest bedienen kann. Ne?
Wenn du jetzt mal einem Laien erklären müsstest, was bedeutet Barrierefreiheit, einem Fünfjährigen, vielleicht einem 15-Jährigen, wie würdest du es runterbrechen auf die wichtigsten Aspekte? Also was bedingt Barrierefreiheit, in welchen Bereichen sind wir da irgendwie unterwegs und worauf sollte man achten, mal nicht für Techniker erklärt?
Im Rahmen einer Website, meinst du?
Im Rahmen einer Website.
Ich wollte gerade sagen, die Sozialarbeitsstudenten, die ich kenne, die das eventuell hören, die würden jetzt mit den Augen rollen, wenn ich jetzt irgendwas erzähle. Meinst du denn auch, was umgesetzt werden muss oder worauf bezogen genau dann?
Ja, also wenn ich jetzt eine Website vor mir habe und ich merke, boah, die ist jetzt nicht barrierefreiheit oder die ist jetzt nicht barrierefrei, folgt jetzt nicht den Gesetzen, aber ich muss. Worauf muss ich achten, um eine barrierefreie Website im weitesten Sinne zu haben?
Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich die Sachen vorlesen lassen kann. Das ist mir das Wichtigste. Mhm. Dass man natürlich die Kontraste der ganzen Sachen, also der ganzen Inhalte so widerspiegelt, dass Leute mit beeinträchtigtem Sehvermögen auch alles erkennen kann, dass man die Buchstaben und alles Mögliche skalieren kann. Mhm. Ja, also es ist tatsächlich die Bedienbarkeit, ne? Das ist einfach der Punkt A und O, dass du halt dich da durchfinden kannst. Also wenn du jetzt einen Viewport hast und du kommst da nicht weiter, weil du jetzt irgendwie mit deinen Händen eingeschränkt bist oder ähnliches, dann bringt dir das nichts. Also dann auch als Betreiber, was bringt dir das, wenn die Person vielleicht ein potenzieller Kunde ist, aber nur den ersten Viewport sehen kann, weil du dann da die Barriere reinlegst. Also das macht ja dann aus beider Sicht wenig Sinn. Mhm. Ja, es gibt ein paar Sachen, die sind so ein bisschen kleinkariert, muss ich sagen, dazu von dieser Verordnung. Aber wenn das halt die Vorgaben sind, dann sind das halt die Vorgaben, dann ist gleiches Recht für alle, dann wird das halt umgesetzt. So. Und dann braucht man da nicht irgendwie einen aufspielen. Aber doch, das ist, ich glaube, zum größten Teil, also hören, das trifft da weniger zu. Mhm. Also wenn jetzt taub ist, weil außer mal ein Video hört man auf einer Website eh nicht so viel. Aber sehen und tatsächlich irgendwie die Bedienbarkeit mit den Händen. Also wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Finger hast oder ähnliches, musst du die ganze Website auch mit einer Tastatur, einem Tastaturtipp durchspielen können, in Anführungszeichen. Mhm. Ja. Also tatsächlich der Fokus auf Augen und irgendwie Hände, ne?
Mhm. Ja. Genau, was ich mal versuche als Ergänzung jetzt dazu nochmal, wenn ich mit Leuten oder mit Unternehmern über Barrierefreiheit spreche, dann versuche ich immer so drei Säulen aufzustellen. Wir haben einmal ja die designtechnische Komponente, die du jetzt ja intensiv beschrieben hast. Dann haben wir so die technische Sicht, also Dinge, die wir verändern, aber die nach außen gar keinen direkten Impact haben. Also so rein von der Optik her ändert sich nichts, wenn wir jetzt Area Label für einen Link hinzufügen zum Beispiel. Aber für den Screenreader, für die Lesbarkeit wiederum extrem wichtig. Oder Alttexte für Bilder und Co. finde ich das nochmal irgendwie ganz wichtig. Und halt dieser rechtliche Aspekt. Da sagen wir immer wieder einschränkend, hey, wir sind keine barrierefreiheitszertifizierte Agentur, aber es gibt öffentliche Richtlinien, nach denen wir uns halten können und alles, was wir da umsetzen können, ist erstmal so weit und so dicht, wie es sein kann. Mhm. Die letzte Konsequenz liegt trotzdem immer beim Kunden im Endeffekt, aber eben die Barrierefreiheitserklärung, die braucht man mittlerweile genauso, wie ich ein Impressum und einen Datenschutz brauche oder aber eine AGB zum Beispiel. Und da halt diese rechtliche Aspekte, also diese drei Säulen, Design, Technik und Rechtliches, das macht ja im Endeffekt die ganze Barrierefreiheit aus. Und ich glaube auch, das sind immer wieder so Punkte, wo viele das gar nicht im Blick haben, aber das eben haben müssten und sollten. Und deswegen, also ab dem 28.06. bin ich mir sicher, wird nochmal der ein oder andere Anruf kommen bei uns, wo es dann
das
heißt,
kann sein, ja.
Ihr habt recht, wir hätten uns vorher darum kümmern müssen, das haben wir jetzt nicht. Und jetzt müssen wir zusehen, weil wir haben ein Abmahnschreiben bekommen. Oder aber auch externe Kunden, die wissen, dass wir barrierefreie Websites umsetzen können, mit WordPress zum Beispiel, dass sie auf uns zukommen und sagen, unsere Agentur hat da verpennt. Die können es nicht, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben. Auch das ist ja ein Weiterentwicklungspunkt irgendwo. Mhm. Und jetzt brauchen wir Support. Vor kurzem haben wir ja ein Hotel aus Bremen übernommen, wo zwar die Designer das wissen, dass es gemacht werden muss, aber eben das, die Umsetzung einfach nicht erfolgt durch die Agentur selber. Und da wurden wir ins Boot mit reingeholt. Also so kann es ja auch laufen. Es muss ja nicht heißen, dass es verpennt wurde, sondern nur, dass einfach die Kompetenz dafür vielleicht noch nicht in-house da ist. Und dann greifen wir wieder rein in das Thema. Also ich glaube, das wird nochmal eine spannende Zeit jetzt bis Ende des Jahres, nächsten 6 Monate, was da noch alles so kommt im Thema Barrierefreiheit.
Ich kann mir wohl vorstellen, dass viele das auch verpennen. Es ist natürlich in dem Sinne, dass du halt keinen Brief in den Briefkasten kriegst und sagst, deine Website muss jetzt barrierefrei sein. Mhm. Also du musst halt schon selber immer gucken. Und wenn man halt viel um die Ohren hat, dann klar. Mhm. Ja, aber wie du sagst, es kann natürlich sein, also man hat ja die Möglichkeit, nach einer Mahnung nochmal was anzupassen und so. Es ist ja jetzt nicht von 0 auf 100 direkt, du kommst jetzt ins Gefängnis. Mhm. Ja, aber das kann gut sein, ja. Noch Leute auf uns zukommen.
Ich denke, da sind wir dann vielleicht auch die, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte so ein bisschen, dass man halt da vielleicht nochmal ein bisschen schaut, wie kann man Dinge von vornherein einfach gleich verhindern.
Ja.
Und wir wissen ja auch, man kann nicht immer alles anpassen. Dafür gibt es ja wiederum coole Tools, die wir ja auch auf einer Website mit implementieren. Du hast ja gerade über Skalierung gesprochen, vielleicht nochmal für den Laien erklärt. Ein Endnutzer muss die Möglichkeit haben, gewisse Schriftgrößen größer zu machen.
Mhm.
Jeder, der schon mal aus Versehen bei Google Steuerung gedrückt hat und mit dem Mausrad gescrollt hat, sieht, dass die Website dann echt verboten aussieht. Aber es ist ein wichtiger Aspekt. Bevor man das jetzt selber entwickelt, gibt es dafür Tools, die da schon drauf zugreifen können und dementsprechend das dann über dieses Tool abbilden können.
Mhm.
Wie so eine Art Chatbot, den man aufklicken kann, ist es bei uns ja einfach ein Tool, was wir mit implementieren auf die Website für Kontraste, für Schriftgrößen und so weiter. Finde ich ein cooles Ding. Also hat ja auch einen gewissen Screenreader, glaube ich, noch mit drin,
ja,
wo man sich Dinge vorlesen lassen kann. Und das ist ja schon mal ein Aspekt, der macht ja vieles schon sehr viel besser. Und wir wissen auch, dass wenn Dinge nicht umsetzbar sind, also wirklich nicht umsetzbar sind, dann kann man das in der Barrierefreiheitserklärung mit angeben und sagen, folgenden technischen Aspekt können wir nicht ändern. Wir wissen, dass er da ist. Hier ist nochmal das Feedback-Formular. Und wenn es dich wirklich so sehr stört, dann gib uns nochmal die Idee oder gib uns nochmal mit, was da für dich gerade der Punkt ist. Also so kann man ja auch mit dem jeweiligen Nutzer interagieren. Da wird es auch, denke ich mal, wie bei der DSGVO auch, über die nächsten Jahre immer wieder Veränderungen geben, wo wir dann einfach up-to-date sein müssen. Aber ja, das wird eine spannende Zeit, glaube ich, jetzt nochmal in diesem Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da wirklich gespannt, wer da noch auf uns zukommt, aber ich denke mal, da wird keiner irgendwie ins Gefängnis kommen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es könnte vielleicht ein bisschen Geldstrafen geben und so weiter, was auch wehtut. Aber Gefängnis, das sehe ich auch nicht. Ist aber schon mal eine gute Überleitung für das andere Thema, über das wir heute sprechen wollten, nämlich unsere eigene Website.
Mhm.
Nichts ist so stetig wie der Wandel, sagt man ja immer so gerne. Wir haben in den letzten 6 Jahren bei Laut und Sichtbar, glaube ich, unsere Website schon 3-mal neu aufgebaut, weil wir immer wieder merken, wir entwickeln uns weiter, der Content muss sich entwickeln, das Design muss sich entwickeln. Und wir wollen ja immer auch mit unserer Website selber einen gewissen Stand setzen, um zu zeigen, guck mal, das ist möglich.
Ja.
Und aktuell haben wir intern gesprochen und das Gefühl gehabt, dass unsere aktuelle Website zwar optisch ansprechend ist und wir kriegen ja auch sehr viel positives Feedback dafür, aber es trifft vielleicht nicht mehr den Kern von Laut und Sichtbar, wie er vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren mal gewesen ist. Oder aber auch nicht den Stand der Umsetzungsmöglichkeiten, die wir bei Kunden ja schon machen, bei uns selber aber noch nicht im Ganzen. Und da haben wir jetzt das Projekt Phoenix aufgemacht. Also quasi der Phoenix, der aus der Asche entsteht. Asche haben wir zum Glück nicht, aber darauf aufbauend eben das Projekt Phoenix für unsere eigene neue Website. Du bist der Projektlead jetzt in dem Fall und darfst das Designkonzept dafür aufbauen und darfst gucken, was ist eigentlich alles möglich.
Mhm.
Ja, sind wir schon seit ein paar Wochen dabei und du bist ja schon dabei, auch fleißig Dinge umzusetzen und Dinge aufzubauen. Wie gefällt es dir bisher? Was glaubst du, wo geht die Reise hin?
Ich bin ehrlicherweise noch gespannt, wo die Reise hingeht, weil wir ja konstant uns auch unterhalten und austauschen. Und also wir haben ja in einem regelmäßigen Zyklus immer so Update-Termine dazu und dann schauen wir immer, wo es noch hingeht. Weil es immer Sachen gibt, die der eine sieht, die der andere aber nicht sieht, oder Ideen, die der eine hatte, die der andere aber noch nicht hat. So. ja, ich bin gespannt. Also wir haben natürlich ein Ziel vor Augen und wir haben ja auch ein Launch-Datum vor Augen, wo wir sagen, da wollen wir die live schalten.
Mhm.
Und wir haben auch einen Stil vor Augen, aber alles irgendwie dazwischen ist ja variabel. Dementsprechend kann da viel passieren und deswegen kann ich mir selber noch nicht hundertprozentig darauf versteifen zu sagen, okay, das wird jetzt das Endergebnis sein, weil auf dieser Reise bis zum Endergebnis kann nochmal was ausgetauscht werden oder halt noch irgendwie verändert werden, angepasst werden, wie auch immer. Ich bin gespannt. Also wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen was mehr zu unserer Marke noch passt.
Mhm.
Gerade auch mit dem Umzug vielleicht ist das nochmal so ein Umschwung.
Ja.
Weiß ich nicht. Also ich wusste tatsächlich auch nicht, wie die Websites vor unserer jetzigen Seite aussehen.
Mhm.
Aber ich finde interessant auf jeden Fall, dass ihr vorher schon 2-mal eine angepasst hattet,
ja,
in dem kurzen Zeitraum dann. Also wir versuchen zumindest was zu machen, wo wir uns nicht dran satt sehen erstmal, wo wir dann erstmal sagen, okay, die haben wir jetzt erstmal, damit können wir arbeiten. Man muss dazu sagen, bei unserer jetzigen Website war immer das Thema, wenn wir jetzt eine neue Seite aufbauen wollen, eine Landingpage oder ähnliches, war immer so dieses, ja, okay, wir haben jetzt den Stil, aber wir wollen eigentlich was Frischeres machen, aber dann wäre man wieder aus diesem Stil ausgebrochen. Und wenn man da so ein bisschen weiter ausbaut und sich da so ein bisschen mehr Luft nach oben schafft, kann man dann im Zweifel, wenn man sagt, man möchte mal was anpassen oder so, natürlich auch viel flexibler und variabler sein. Dementsprechend hoffe ich, dass das auf jeden Fall ein nachhaltiges Ding wird.
Ja, das glaube ich auch. Also das wird es ganz bestimmt. Was mir auch wieder aufgefallen ist, ich weiß ja, dass du ein extrem versierter Designer bist, aber dass du auch technisch mittlerweile über die ganzen Jahre dir so viel angeeignet hast, dass die ganzen Anforderungen, die wir gestellt haben, und du gesagt hast, ja, gucke ich mir an, das wird schon passen. Und dann gucken wir uns die ersten Entwürfe an und ich denke mir so, geil. Da ist eine Mikrointeraktion, die mitläuft, da ist dies, hier pulsiert etwas. Also extrem coole, individual programmierte Dinge, die ich mir vor 4 Jahren so hätte gar nicht vorstellen können, dass wir das so gut umgesetzt bekommen. Und jetzt aber über diesen ganzen Entwicklungszeitraum, den wir gehabt haben, auch bei dir dann in dem Fall, gefällt mir total gut. Und ich bin auch gespannt, vielleicht dürfen wir schon mal ein bisschen spoilern.
Kommt drauf an, was du spoilern willst.
Jeder, der unsere Website jetzt gerade mal aufruft, also laut-sichtbar.com, sieht, dass wir ein helles Design haben.
Ach so, ja.
Vielleicht magst du erklären, was sich jetzt ändert.
Ja, wir setzen jetzt auf ein dunkles Design und oder eventuell auf einen Switcher. Wissen wir noch nicht. Erstmal das eine, dann das andere. Weil wir gesagt haben, das passt besser zu unserem Logo. Und das repräsentiert irgendwie so ein bisschen dieses Edle wieder. Also wir hatten, oder ihr hattet vor meiner Zeit ja schon was Dunkles, wo ich mich dann gefragt habe, okay, wo kam da der Switch, dass ihr gesagt habt, wir wollen jetzt irgendwie ins Hellere gehen. Kann auch cool sein, aber ja, mein Ansatz wäre jetzt von mir aus, ohne jetzt irgendwie an die Seiten davor zu denken, einfach zu sagen, okay, wenn ich mir das Logo anschaue, dann das müsste eigentlich eine Website im Dark Mode sein.
Ja. Was ich auch spannend finde, unsere aktuelle Website, wie ich finde, ist eigentlich ganz gut aufgebaut. Also wir haben eine gute Menüführung, wir haben eine sehr leistungsorientierte Menüführung. Man findet viel, aber ich glaube, man liest vieles davon nicht so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Also ich denke, viele, die unsere Website besuchen, weil sie mit uns arbeiten wollen, die wollen eigentlich wissen, wer sind die eigentlich, die kreative Bande da, was machen die eigentlich, mit wem arbeiten die und was haben die bisher schon so gemacht. So, und wie können die mir eigentlich helfen, mein Ziel, was ich habe oder mein Problem, was ich gerade habe, meine dornige Chance, die jetzt zu erreichen, zu verbessern, wie auch immer. Und deswegen wird ja unser neues Konzept, ich denke, das können wir auch ruhig schon mal spoilern, weil es ja eher sehr übergeordnet ist, wird sehr lösungsorientiert sein. Das heißt, es ist nicht mehr, dass wir sagen, hier sind alle unsere Leistungen, jetzt kannst du die anfragen, sondern wir werden ein gewisses Bundle mitgeben, wo wir sagen, du hast 3 Ziele. Du willst mehr Neukunden, du willst mehr Bewerber haben oder du willst deine Sichtbarkeit verbessern. Und je nachdem, welches Ziel du für dich gerade gesteckt hast oder vielleicht sogar alle 3, werden wir dementsprechend die Leistung schon mal vorschlagen, von denen du vielleicht gar nicht wusstest, dass du sie brauchst, aber wir die für dich eben umsetzen können. Also sehr leistungsorientiert im Verhältnis zu dem, sag ich mal, oder sehr zielorientiert im Vergleich zu dem leistungsorientierten vorher. Und das wird, glaube ich, die größte Veränderung sein in der Struktur der Seite. Und ich bin super gespannt, wie das ankommt, wie es angenommen wird, wie wir vor allen Dingen auch uns damit wohlfühlen. Ich denke mal, die Website, haben wir schon drüber gesprochen, die muss leben, die muss sich verändern, die darf auch weiter sich entwickeln bis zu einem gewissen Grad immer. Das wird spannend und da freue ich mich sehr drauf. Und da bin ich auch froh, dass du da im Lead bist, weil du einfach nur mal coole, kreative, frische Ansätze mitbringst, die du bei unseren Kunden ja schon umgesetzt hast, bei uns aber ja immer so ein bisschen auf das alte Konzept bezogen sein musstest. Und jetzt kannst du so ein bisschen freier ausbrechen und den David-Wagner-Stempel so ein bisschen draufsetzen.
Ja, ich bin auch gespannt. Also bei Kunden ist es immer so, dass man natürlich auch bereichsbezogen immer gucken muss, dass es passt. Deswegen kann er natürlich nicht immer alles zu verspielt und zu mikrointeraktiv sein. Aber wir haben ja jetzt gesagt, wir gehen einfach mal mit offenen Augen und offenen Armen ran und gucken einfach mal, was passiert. Und ich denke mal schon, dass wir da zu einem Ergebnis kommen, auf das wir uns alle freuen können.
Definitiv, ja. Wir haben ja momentan auch viele Kundenprojekte. Hast du das Gefühl, durch jetzt die Seite, die wir jetzt wieder für uns aufbauen, dass du wiederum neue Erfahrungen ziehst, die du auf die Kundenprojekte umlegen kannst? Oder sind das Dinger, wo du sagst, ja, das war mir alles schon bekannt, das ist erstmal soweit nicht neu für mich, aber das eine oder andere nehme ich doch trotzdem einfach mit?
Ja, es gibt da sicherlich den einen oder anderen Punkt und es wird da wahrscheinlich noch den einen oder anderen Punkt geben. Ich meine, wir sind ja jetzt noch relativ, relativ früh in der Entwicklungsphase, sage ich mal. Ich denke mal, wenn wir weiter sind, kommt da natürlich noch was zu, auf jeden Fall, aber bestimmt, ja. Also es gibt da bestimmt noch das ein oder andere Ding, was man vielleicht mal bei einem Kunden noch einsetzen oder anwenden kann. Ja, sicherlich.
Ja. Ich habe auch schon mit einigen drüber gesprochen, weil wir müssen ja Referenzrechte einholen, wir müssen gewisse Freigabeprozesse einholen. Ich weiß, viele Agenturen machen das nicht und die sagen, es ist unser Projekt, also können wir es auch veröffentlichen. Sehe ich auch teilweise so, teilweise versuche ich aber trotzdem den Kunden noch mit ins Boot zu holen, damit, wenn es dann gelauncht ist, damit wirklich alle happy damit sind. Und keiner sagt, boah, jetzt sprecht ihr aber hier über Zahlen, was soll das denn? So, das finde ich schwierig. Deswegen holen wir gerade die ganzen Freigaben ein und haben auch schon sehr, sehr viele bekommen. Danke dafür an alle unsere Kunden, die wir betreuen. Habe aber auch in dem Zuge wiederum gemerkt, dass viele Kunden uns jetzt schon das Feedback geben, hey, ich bin total gespannt, was ihr daraus macht. Ich weiß, das wird ein cooles, frisches, neues Konzept. Also man traut uns zu, dass wir was Neues Besseres als jetzt gerade aufbauen können. Mhm. Und ich glaube auch, dass wenn das Ganze live ist, wird es nochmal der ein oder andere Kunde auf uns zukommen und sagen, okay, meine Website ist jetzt 3 Jahre alt. Wie können wir denn unser bestehendes Konzept nochmal so ein bisschen auffrischen? Nochmal so ein bisschen so ein kleines Look and Feel Upgrade machen oder ähnliches. Oder dieses Mikrointeraktionsthema, was mir persönlich irgendwie sehr wichtig war, was du toll umgesetzt hast, wie ich finde, dass man da auch nochmal so ein bisschen wieder angreift. Also, dass man auch da die Websites, die wir schon gebaut haben, nicht die nächsten 10 Jahre einfach liegen lässt, bis dann eine andere Agentur kommt und sagt, jetzt machen wir die neu, weil jetzt können wir ja alles besser. Sondern, dass wir auch die immer so ein bisschen leben lassen und wieder aufleben lassen.
Ja, so eine Art Soft-Relaunch meinst du, ne?
Genau, ja.
Ja, ich denke mal, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was der Markt gerade hergibt, also was da so die Trends sind, wie man was macht und wo die Leute sich dann auch anpassen wollen. Mhm. Also Status quo sind wir jetzt gerade auf dem Stand, der gerade auch so gelebt wird, sage ich mal. Aber auch das hat sich ja über die Jahre verändert und das wird sich ja dann auch in den nächsten Jahren wieder verändern. Mhm. Es geht ja gerade so ein bisschen darauf zu, dass die Websites immer so wie so eine Online-App sind, also wie so eine Plattform-App, ähnlich wie Ridley, wenn man so möchte. Das ist gerade so ein bisschen das Thema, aber ich denke mal, das wird sich im Verlauf der Jahre noch anpassen und es kann natürlich sein, dass die Leute sagen, ey, wir hatten vor 5 Jahren eine Website, die mit der Zeit war und es war ja auch wie bei Facebook 2008 früher, ne? Jeder weiß, wenn er Facebook von früher im Kopf hat, wie die aussahen, aber das war früher, ne, das Aktuellste. Mhm. Ich denke schon, dass das dann auch in den nächsten 5 Jahren vielleicht mal wieder so der Fall sein wird, dass man dann noch mal auffrischen kann. Mhm.
Ja, was ich immer wieder spannend finde, ist viele Kunden, mit denen wir SEO, also Suchmaschinenoptimierung betreiben, aber eben auch SEA, also Google Ads fahren, die haben vielleicht von einer anderen Agentur eine Website bekommen und die ist neu, die ist super frisch und sieht auch gut aus, aber die sieht keiner, weil die Sichtbarkeit dann einfach nicht gegeben ist, weil eben zwar die Optik angepasst wurde, aber das Konzept auf strategischer Hinsicht in Richtung SEO und SEA einfach gar nicht. Mhm. Und da haben wir vor kurzem, als wir Richtung Edeka gelaufen sind, auch darüber gesprochen, dass man eigentlich sagen müsste, hey, wenn wir eine Website relaunchen, dann muss da eigentlich auch eine Kampagne danach folgen, eine große Image-Kampagne seitens Meta, seitens Google, wo auch immer, um einfach auch mal den Leuten zu zeigen, was ist da gerade Neues passiert. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als eine super Website, die irgendwie nutzerfreundlich ist, die im besten Fall barrierefrei ist, die conversion-stark ist, also Nutzer, neue Kunden bringt oder Bewerber. Aber dann sieht die keiner. So, und das finde ich ist nochmal irgendwie ein spannender Punkt, den wir auch für uns nochmal mitnehmen können als Learning, vielleicht auch für die nächsten Jahre, dass wir das immer direkt mit einem Kunden gemeinsam machen. Also, dass wir sagen, wir relaunchen deine Seite und danach gib uns doch nochmal die Möglichkeit, dass wir die auch den richtigen Menschen zeigen und platzieren und im Bestfall über diese Kampagne schon wieder im allerbesten Fall halt quasi den Return on Invest schaffen und sagen, die neue Website hat jetzt schon wieder neue Kunden gebracht, die Website finanziert haben. So soll es ja eigentlich sein.
Ja, also das ist, glaube ich, auch so mit das, was ich am besten finde, ist, wenn da mal ein Ticket anfällt oder ähnliches und ich gehe auf die Website und ich sehe dann irgendwie beiläufig, dass da Anfragen eingegangen sind. Mhm. Das heißt, die Website lebt, da sind Leute unterwegs.
Ja.
Wenn man jetzt das Projekt abgeschlossen hat und der Kunde hat jetzt nicht unbedingt was für einen, dann existiert sie halt, aber man kann ja in dem Moment nicht nachvollziehen, ob da gerade irgendwie Traffic, vorausgesetzt, wir tracken es nicht, aber finde ich mal gut, wenn dann Anfragen ankommen, dann weiß ich immer, okay, der hat da auch was von.
Ja, auf jeden Fall. Was ja auch viele gar nicht wissen, ist, dass wir Websites auch technisch betreuen. Also wir entwerfen nicht nur Websites, entwickeln sie und bauen sie auf, sondern wenn sie dann live sind, dann sind wir oft, ich würde sagen, bei unseren ganzen Projekten, die wir haben, vielleicht zu 95%, dass der Kunde sagt, hey, ich habe davon keine Ahnung und ich will mich da auch nicht beschäftigen, ich will mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren und alles Technische lasse ich mal die Nerds von Laut und Sichtbar machen. Und das finde ich auch cool. Also dass wir da das Vertrauen auch genießen, unser Kunden zu sagen, ja, die Website ist jetzt live, und ich möchte auch, dass sie weiterhin betreut wird. Also wir machen das Update-Management, also sicherheitsrelevante Themen. Wir machen das Hosting, ohne das wäre die Website gar nicht erst da. Aber auch da das Thema DSGVO, über das wir jetzt schon gesprochen haben, haben wir mit drin. Und ein Backup, also eine Art Sicherungskopie, also viele Themen. Andere Agenturen nennen das Wartungsvertrag. Wir nennen es einfach mal das Service-Level-Agreement, also quasi die ganzen Punkte, die wir mit reinbringen. Und auch da haben wir öfter ja schon mit anderen Agenturen, anderen Unternehmen auch schon gesprochen, die sagen, ja, uns hat zum Beispiel das Update-Management gefehlt. Und deswegen ist die Website irgendwann komplett auseinandergeflogen, weil einfach 1 Jahr lang nicht geupdatet wurde, zum Beispiel. Oder aber der Kunde sagt, und wir wurden gehackt, wir hatten aber kein Backup und jetzt stehen wir ganz blöd da, weil die Website muss komplett neu aufgesetzt werden. Wir kommen nicht mehr an die Daten ran. Mhm. So, und diese Themen finde ich immer wieder wichtig auch, weil wir ja auch Seiten haben, die wir betreuen, die wir gar nicht selber aufgesetzt haben. Wo wir dazugerufen wurden, weil das hieß, die andere Agentur kann oder will nicht mehr oder wir wollen die Agentur nicht mehr. Und dann kommen wir ins Spiel und helfen dann quasi diese Missstände in Anführungszeichen im schlimmsten Fall ausgedrückt, dann einfach wieder so ein bisschen auszugleichen und da zu verbessern.
Ja, das stimmt. Ich finde auch interessant, wie die KI jetzt auch beim Crawlen von Webseiten dazukommt. Also du hast ja von diesem Google-Ding gesprochen, aber GPT zum Beispiel soll ja jetzt auch teilweise auch für Shopping und so zur Verfügung stehen.
Ja.
und SEO ergänzen. Da bin ich mal gespannt, wie man da noch dem Tool oder GPT in die Karten spielen kann, zu sagen, dass diese Website oder mein Produkt oder was weiß ich was wird jetzt von GPT nochmal bevorzugt. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, was man nochmal mit auf dem Schirm haben muss.
Ja, haben wir auch tatsächlich schon. Ich habe mit Bene schon vor einigen Wochen darüber gesprochen und auch mit SEA-Experten aus Oldenburg gemeinsam, wo wir auch geschaut haben, wie können wir mit SEO und mit SEA genau das bedienen. Also quasi in die KI-Suche da nochmal aktiver mit einzugreifen. Das haben wir auch schon getestet teilweise, auch schon mit bedingten Erfolgen. Das ist natürlich jetzt ein ganz neues Feld. Aber es wird immer wichtiger. Weil eben, wie du schon gerade sagtest und wie ich auch schon angeführt habe, oben die Google-Suche wird vielleicht dafür sorgen, dass vielleicht 50% der Nutzer gar nicht weitersuchen. Die haben ihre Antwort und dann war es das auch schon. Ja. Es sei denn, die wollen jetzt wirklich aktiv was anfragen. Dann wird es vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Aber SEO wird sich verändern. Und darauf muss man eben vorbereitet sein.
Ja, da bin ich echt gespannt. Also ob sich das ergänzt, ob das eine das andere ablöst dann irgendwann und so. Das ist ja schon, ja, ne? Das hat ja früher angefangen mit den Fragen.
Ja.
Also mit diesen Standardfragen, die dann so vorgegeben sind. Die sind ja immer noch da, die sind jetzt nur weiter nach unten gerutscht. Mhm. Und jetzt, dass Gemini quasi einem immer so diese Antwort vorgibt.
Ja. Ich würde sagen, David, wir haben echt viel jetzt in diese eine Folge mit reingebracht. Wir haben Barrierefreiheit, wir haben DSGVO, wir haben Design, Konzeption, technische Betreuung. Also erstmal einen riesengroßen Abriss über das ganze Thema, was uns da gerade beschäftigt. Ich würde vorschlagen, wir lassen das Projekt Phoenix einfach mal so im Raum stehen, geben vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten nochmal ein Update dazu. Wollen wir schon spoilern, wann das Ding live gehen soll oder wollen wir uns das noch vorbehalten?
Ich würde sagen, wir behalten uns das erstmal noch vor. Und wenn es näher kommt, dann kann man ja vielleicht schon mal so ein bisschen anteasen, sag ich mal.
Auf jeden Fall, ja.
Aber ich glaube, das ist noch, ja, das machen wir noch.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir den Phoenix mal aus der Asche entstehen und weiter aufbauen und dann irgendwann die Flügel falten und losfliegen.